Heute gibt es endlich die großen News.
Das Startup-Tagebuch von Alex und Corby.
Servus Corby.
Servus Alex. Was sind denn die großen News?
Die aufmerksamen Hörer wussten ja schon, dass da was im Busch ist. Und jetzt konnten wir es endlich publik machen. Wir haben eine Finanzierungsrunde abgeschlossen von 2,8 Millionen US-Dollar.
Ja, also das ist wirklich eine Summe, wo wir natürlich sehr stolz sind, dass das so geklappt hat. Wir sind ja auch beim Fundraising bold reingegangen und das hat sich ausgezahlt am Ende. Natürlich ermöglicht uns das Fundraising ja auch das ganze Teambuilding und Hiring, das wir jetzt in letzter Zeit schon angegangen sind. Das ist auf jeden Fall mega Success, den wir auch so als weiteren Milestone einfach in unserem Startup sehen können. Das Investment war ja das eine Thema und das ist ja jetzt auch schon eine Weile abgeschlossen. Aber erst jetzt haben wir es eben mal geschafft, auch dazu zu kommen, uns, wie schon in den letzten Folgen erwähnt, um das Fundraising Announcement zu kümmern. Also, dass wir es quasi publik machen und in der Presse auch entsprechende Media Attention bekommen.
Ja, das Ziel natürlich ist, so viel Attention wie möglich zu generieren, einerseits um neue Kunden zu bekommen, andererseits auch um neue Kandidaten für unsere offenen Stellen zu bekommen und auch generell, wenn man unseren Namen Awesome QA googelt, dass man da eben auch ein paar Ressourcen dazu findet und auch Online-Blogs oder Online-Zeitungen, die darüber schon berichtet haben. Das heißt, es war uns wirklich wichtig, dass wir eben da einen Online-Artikel veröffentlicht bekommen bei einer Krypto-Seite. Und unser Lead-Investor hat tatsächlich das Angebot gemacht, uns da eine Intro zu machen. Das haben wir natürlich angenommen, da wir selbst jetzt keine Kontakte zur Presse haben. Das ist ja wirklich das erste Mal, dass wir irgendwie versuchen, uns wirklich aktiv in der Presse zu präsentieren. Das heißt, der Investor hat eine E-Mail-Intro gemacht an einen Reporter und der hat daraufhin sofort geantwortet, ob der darauffolgende Montag uns passen würde. Es war gerade Mittwoch in der Vorwoche. Deswegen war Montag natürlich schon etwas knapp, aber wir hatten ja schon sehr, sehr viel im Vorhinein vorbereitet. Also wir haben ja schon in der letzten Folge berichtet, dass wir die Fotos gemacht haben, einen Press-Release gedraftet haben, auch schon mal den Twitter-Thread angefangen haben vorzubereiten, der natürlich dann sofort mit dem Artikel live gehen sollte. Deswegen haben wir sofort geantwortet, ja, Montag passt perfekt für uns und waren super happy natürlich, dass wir jemanden gefunden haben, der dann unser Announcement auch covern möchte. Dafür mussten wir allerdings auch Exklusivität anbieten. Das heißt, wir durften jetzt den Press Release nicht noch an andere Media Outlets schicken, sondern die hatten das Recht darauf, dass sie die Ersten sind, die über unsere Story berichten. Gut, das heißt, Montag war abgemacht. Von unserer Seite war erstmal nicht mehr wirklich was zu tun. Das heißt, Donnerstag ist vorübergegangen, Freitag hatten wir uns dann ein bisschen gefragt, okay, ist der Montag jetzt wirklich fixiert und welche Zeit denn am Montag? Weil natürlich der Zeitpunkt auch sehr wichtig ist, weil man dann sofort natürlich, wenn der Artikel live ist, Traffic generieren will. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt, um welche Uhrzeit dann der Artikel live gehen wird, woraufhin der Journalist geantwortet hat, ob Dienstag 15 Uhr passt. Das heißt, irgendwie keine Rede mehr von Montag. Aber Dienstag hat uns natürlich auch super gepasst. 15 Uhr ist ein gutes Timing, weil die East Coast in Amerika zumindest schon mal aufwacht und trotzdem noch eine akzeptable Uhrzeit in Europa ist.
Und Dienstag war ja auch noch gut. Es war uns ja vor allem wichtig, dass es noch in der Woche passiert, weil wir ja in der Woche darauf dann in Paris sind auf der Konferenz. Und während der Konferenz wollen wir uns natürlich nicht um den ganzen eingehenden Traffic kümmern müssen, den die Aufmerksamkeit in den Medien hervorruft.
Ja, und danach wäre natürlich auch nicht so super gut, weil dann das Sommerloch naht. Das heißt, vom Timing her sehr gut. In der E-Mail hat er auch noch hinzugefügt, dass er uns am Wochenende dann noch ein paar Fragen rüberschickt, die wir beantworten können. Samstag kam schon mal nichts. Hat mich schon ein bisschen gewundert, weil was meint er denn mit Wochenende? Okay, warten wir noch den Sonntag. Irgendwann dann am Sonntagabend war halt immer noch nichts da. Deswegen wurde ich schon ein bisschen nervös. Okay, findet das jetzt wirklich statt? Oder wird es wieder verschoben? Weil es wurde ja schon einmal verschoben. Deswegen habe ich nochmal per E-Mail nachgefragt, ob schon alles klar ist oder nicht. Aber es kam keine Antwort. Also weder da Sonntagnacht noch am Montag. Dann war ja eh schon Dienstag, wo der geplante Release war. Da wusste ich dann wirklich gar nicht mehr, ob das jetzt überhaupt noch was wird an dem Tag oder nicht. Wir hatten natürlich das Timing schon kommuniziert mit unseren Investoren, weil es ja wirklich sehr wichtig ist, dass die dann auch auf Twitter das Ganze retweeten, auf LinkedIn reposten und so weiter, damit wir wirklich so viel Reichweite wie möglich bekommen. Das heißt, Dienstag saß ich da und wir haben so ein bisschen überlegt, ja, sollen wir jetzt die Anpassungen an unserer Website zum Beispiel schon vornehmen, wo wir die verschiedenen Investoren listen oder noch nicht. Wir haben uns dann dazu entschieden, das noch nicht zu machen, weil wir ja nichts mehr gehört haben von den Journalisten. Bis ich dann irgendwann um 14 Uhr nochmal eine E-Mail geschrieben habe an den Journalisten mit der Frage, ob er uns dann einen Link zu dem Artikel schickt, sobald es live ist. Und da kam sofort, also innerhalb von 5 Minuten, ein Will-Do zurück, also dass es machen wird. Das heißt, zu dem Zeitpunkt habe ich mir wieder gedacht, ja okay, es wird stattfinden um 15 Uhr, also in einer Stunde, und war auch dementsprechend erleichtert, dass wir es doch noch veröffentlichen werden können, weil, wie du schon gemeint hast, Corby, mit dem Timing, sonst wird es sehr schwer. Sonst müssten wir es wahrscheinlich um ein paar Monate sogar verschieben wieder, was natürlich nicht optimal wäre. Das heißt, wir haben schnell die finalen Anpassungen noch gemacht, auch noch einen kleinen Fehler auf der Grafik, die wir gebaut haben, für das Fundraising-Announcement gefunden. Da hat ein Investor komplett gefehlt, aber das haben wir auch noch gefixt bekommen, die Website geupdatet, um dann um 15 Uhr auf den Online-Blog zu schauen, ob irgendwie ein Artikel live geht. Um 15 Uhr war noch nichts da. Um 15.05 Uhr haben wir auch noch nichts gesehen. Und ich saß einfach nur da und habe halt gerefreshed bzw. auf die E-Mail gewartet von dem Journalisten, der mir dann den Link schicken sollte. Als um 15.30 Uhr dann immer noch kein Artikel live war, habe ich dann doch langsam angefangen, ja, mit der Arbeit weiterzuarbeiten. Ich wollte die Investoren noch nicht jetzt benachrichtigen, dass es nichts mehr wird, sondern habe mir gedacht, ja, okay, wir können noch eine Stunde warten oder so. Mal schauen, vielleicht kommt ja doch noch was. Dann komplett aus dem Nichts, während ich schon wieder tief in einem ganz anderen Task drin war, schreibt uns ein VC an, der überhaupt nicht in uns investiert hat, mit der Nachricht, Glückwunsch zum Fundraising-Announcement. Das war tatsächlich um 15.50 Uhr. Er hat auch sofort den Link zu dem Artikel mitgeschickt, was auch auf der Seite war, mit der wir eben im Kontakt waren. Aber natürlich hat der Journalist mir nicht den Link dann zugeschickt. Es kam auch dann nicht mehr die nächsten Stunden. Also es ist wirklich sehr schwer, mit Journalisten da zusammenzuarbeiten.
Ist mega krass. Unsere erste Journalistenerfahrung sozusagen, die wirklich schon ein bisschen nervig war, dass der Journalist auf der einen Seite Ewigkeiten so unresponsive ist und wir das ganze Wochenende nie wissen, wird es jetzt irgendwie mal Montag gepublished, wird es mal Dienstag gepublished, findet das Publishment überhaupt statt, weil er auch leider eben nie geantwortet hat auf unsere E-Mails und auch, dass es dann eben veröffentlicht, ohne uns überhaupt Bescheid zu geben, dass es jetzt live ist und wir das am Ende durch einen anderen VC, der das Outlet dort liest, das erst mitbekommen, ist schon ein bisschen krass, finde ich. Auch der Artikel war ja jetzt nicht sonderlich spannend, also der war extrem kurz gehalten. Wir hatten ja sogar extra noch ein Fotoshooting gemacht, damit ein Bild von den Gründern auch dabei sein kann. Auch davon hat der Journalist nichts mit in den Artikel gepackt. Also insgesamt kann man schon sagen, der Artikel war jetzt eher ernüchternd.
Ja.
Aber trotzdem hat er immerhin zumindest gleich mal genug Aufmerksamkeit bekommen, dass uns in VC dazu gratuliert, dass wir das Fundraising announced haben.
Ja, und der Artikel wurde natürlich auch gleich in allen verschiedenen Kanälen gepostet, wo es um Fundraising Announcements eben im Crypto-Space geht. Das heißt, das haben wirklich zumindest die Investoren sehr schnell mitbekommen. Und wir haben natürlich dann unseren Twitter-Post gemacht und auch LinkedIn plus den Investoren Bescheid gegeben, dass sie jetzt eben sofort liken sollen, retweeten sollen, kommentieren sollen, damit das eben viel Aufmerksamkeit generiert. Und es war auch einigermaßen erfolgreich. Das heißt, wir haben tatsächlich 100 Likes auf unseren Twitter-Post bekommen, über 50 auch auf den LinkedIn-Post, was natürlich dann echt viel neue Reichweite erzeugt.
Vor allem dahin gesehen, dass wir ja sonst bisher wirklich noch nicht sonderlich aktiv waren auf unserem Twitter- und LinkedIn-Profil von der Company. Deswegen war das natürlich dadurch, dass es die zusätzliche Reichweite der Investoren hatte, der Post mit dem am Abstand meisten Engagement. Und das ist natürlich gut zu sehen, weil das trägt natürlich super dann zum Branding bei und ist ein guter Marketingmechanismus. Also wir haben danach auch sehr schnell gemerkt, dass wirklich die Tage danach sehr, sehr viele neue Kontaktinformationen auf unserer Landingpage eingegeben wurden. Wir bekommen ja aktuell immer eine Benachrichtigung per E-Mail, wenn jemand seinen Contact submittet. Da ging wirklich nur so eine E-Mail nach der anderen rein, dass ein neuer Kontakt submittet wurde, so dass es ja wirklich schon schwierig wurde, nachzukommen, überhaupt mit den ganzen Leuten im Nachgang auch Follow-ups zu machen.
Ja, ganz interessant. Also das Ziel, neue Kunden zu finden, glaube ich, haben wir ganz gut erreicht. Was aber überhaupt nicht so gut geklappt hat, war neue Kandidaten für unsere offenen Stellen zu finden. Da waren so gut wie keine, vielleicht ein, zwei Bewerbungen, die jetzt durch das Announcement reinkamen. Aber das hat sich echt sehr stark in Grenzen gehalten. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir vor Ort in München unser Team aufbauen und natürlich die Reichweite unserer Investoren, von denen viele US-based sind, nicht die Leute erreicht, die in München leben.
Trotzdem ist es natürlich mega gut fürs Branding, also dass neue Kandidaten, die überlegen, sich bei uns zu bewerben oder die wir anschreiben, das auch direkt sehen, wenn sie sich ein bisschen über unsere Company informieren, dass wir das Fundraising gemacht haben. Das heißt, dafür war das auch sehr wichtig, dass wir das mal jetzt geschafft haben. Tatsächlich gibt's auch gute News beim Hiring, denn der Backend-Engineer, dem wir vor einer Woche ein Offer gemacht haben, hat tatsächlich den Vertrag unterschrieben und kommt dann ab 14. August zu uns ins Office.
Juhu!
Und da freue ich mich schon mega drauf, endlich auch mal auf der Backend-Engineering-Seite Unterstützung zu bekommen, dass wir da nochmal deutlich schneller die Produktentwicklung voranbringen.
Genauso suchen wir ja auf der Sales-Seite natürlich noch nach Unterstützung. Da haben wir ein paar vielversprechende Kandidaten in den Final Stages. Das heißt, hoffentlich können wir euch da auch demnächst positive News berichten und vor allem auch die Unterstützung bekommen, weil gerade machen wir ja einen Job mehr von dem Mitarbeiter, den wir gekündigt haben, was natürlich super stressig ist, vor allem jetzt auch durch das Announcement, da nochmal sehr, sehr viel mehr Leads reinkommen als davor. Sales geht natürlich trotzdem voran. Letzte Woche hat mich jetzt auch eine Nachricht vom Community Manager von Chainflip erreicht, dass er das Ganze nochmal neu evaluieren möchte. Das ist ja doch schon eine etwas längere Geschichte. Also angefangen hat es tatsächlich vor ziemlich genau einem Jahr, als wir noch mit einem VC so ein bisschen zusammengearbeitet haben, um den Markt zu evaluieren. Der VC hat uns tatsächlich ein Intro gemacht zu dem Business Development Manager von Chainflip, mit dem wir dann einen Discovery Call gemacht hatten zu Chainflip. Deren Produkt ist noch nicht fertig, die arbeiten da hart dran. Das heißt, sie leben gerade nur von ihren Investoren, aber haben da auch einiges an Geld eingesammelt, also einen zweistelligen Millionenbetrag. Und dieser erste Call war eigentlich ziemlich positiv, aber der hat eben auch gemeint, ja, aktuell haben sie jetzt nicht so viele Fragen, die sie bekommen, dass sie da einen AI-Bot bräuchten. Aber er hat uns mal die Intro zu ihrem Community Manager gemacht. Nachdem ich da einige Male gefollow-upt habe, hat er tatsächlich dann mal unseren Bot ihrem Discord-Server hinzugefügt. Das war im November letzten Jahres. Damals unser Produkt ja noch ganz anders. Ohne die generativen Antworten hat es nur auf die Fragen in der Vergangenheit verlinkt. Trotzdem haben wir schon einiges an Traffic dort gesehen. Also ich glaube, wir hatten so 3 Fragen pro Tag beantwortet, obwohl deren Produkt ja noch gar nicht gelauncht war. Deswegen im Januar haben wir ja so einen Push gemacht, dass wir jetzt mal alle kontaktieren und das Pricing mit ihnen besprechen. Das allerdings kam bei dem Community Manager gar nicht gut an, weil er überhaupt nicht erwartet hätte, dass er für dieses Tool jemals was zahlen muss. Auch aus dem Grund, dass wir kein Pricing auf der Website kommuniziert haben. Ich bin damals mit 400 Euro im Monat reingegangen, also sehr hoch, weil wir einfach erstmal lieber zu hoch eingehen wollten als zu gering. Nachdem er aber gemeint hatte, dass das gar nicht möglich ist, sind wir runtergegangen auf 100 Euro pro Monat im Austausch für eben regelmäßige User-Feedback-Calls, die zu dem Zeitpunkt für uns das Wichtigste waren. Dann hat er es zum Team geschickt, ob da ein Budget für sowas verfügbar ist, und die haben sofort zu ihm gesagt, nein, auf keinen Fall. Das heißt, das Ganze ist dann runtergekühlt und er hat noch nachgefragt, wie er jetzt aufhören kann, unser Tool zu benutzen. Dann habe ich ihm eben erklärt, ja, er kann den Bot entfernen von seinem Discord-Server und wir löschen dann alle Daten dazu. Das hat er allerdings nie gemacht. Auch von unserer Seite, wir haben ihn tatsächlich nie auf den Free-Plan gemoved, auch als wir den dann im Februar oder März eingeführt hatten, waren sie immer noch auf unserem normalen Plan, aber es waren ja auch noch nicht die generativen Antworten. Das heißt, für uns hat es jetzt keine krassen Kosten verursacht. Also hat unser Bot einfach hin und wieder noch dort geantwortet. Dann im Mai, Juni wollten wir ja wirklich alle, die noch diese erste Version unserer Antworten hatten, auf die generativen Antworten upgraden. Dafür haben wir uns gedacht, ja, wir geben ihnen nochmal 2 Wochen Free Trial, damit sie eben sehen können, was für ein krasses Improvement die generativen Antworten sind. Das heißt, ich habe ihn informiert, dass sie jetzt für 14 Tage nochmal die generativen Antworten live sein werden auf seinem Server. Von ihm kam nur zurück, ob es immer noch 400 Euro kostet. Habe ich gemeint, ja, wir haben mittlerweile verschiedene Pläne, die bei 149 Euro starten. Das heißt, der Free Trial lief dann für 14 Tage. Danach haben wir es auch wieder abgestellt. Ich habe ihn informiert, dass sie jetzt eben auf den Free Plan gemoved werden. Das heißt, das limitiert sehr stark die Anzahl an Antworten, weil es dann nur noch 10 Antworten pro Monat sind. Trotzdem, natürlich, Anfang Juli hat der Bot mal wieder 10-mal geantwortet, was natürlich gut ist, damit sie wieder diese Möglichkeit im Kopf haben, ah, da ist ja noch dieser Bot, der uns helfen kann, wenn ein bisschen mehr Traffic ist. Jetzt Mitte Juli haben sie eine Quest gelauncht, wo ihre User verschiedene Aufgaben erfüllen können, um eine bestimmte Rolle in Discord zu bekommen, was bei den meisten Communities dann dazu führt, dass ein enormer Zuwachs an Nachrichten zu sehen ist. Das ist uns allerdings erst dann aufgefallen, als er uns, wie gesagt, letzte Woche mal wieder out of the blue kontaktiert hat und tatsächlich auch mit der Nachricht sofort, dass er die Konversation wieder aufnehmen möchte. Was natürlich schon mal sehr positiv klingt. Das heißt, wir haben sofort einen Call ausgemacht für den Tag darauf, bei dem ich ihm nochmal die neuen Funktionen unseres Tools zeige und auch das neue Pricing bespreche. Und in dem Call war er dann sehr positiv gestimmt wieder. Auch beim Pricing habe ich die Tiers erklärt, habe aber zusätzlich ihm ein Sonderangebot gegeben, weil ich ja schon vom letzten Mal wusste, okay, ist wahrscheinlich schwierig, von denen 400 Euro im Monat zu bekommen. Deswegen sind wir da runtergegangen auf 290 Euro im Monat. Aber da hat er dann sofort gemeint, ja, passt, ist kein Problem. Das heißt, er hatte das Budget tatsächlich schon abgesprochen vor dem Call, was natürlich mega gut ist. Und er hat nur noch gefragt, ja, wie er denn bezahlen kann und dass es dann gleich am Abend noch macht. Das heißt, super positiver Call. Ich habe ihm den Stripe-Link geschickt, wie wir es immer machen. Und natürlich hat er die Subscription nicht abgeschlossen, wie es so immer läuft. Aber tatsächlich dann am nächsten Tag, am Morgen um 9 Uhr, hat er die Subscription abgeschlossen und wir haben wieder einen neuen zahlenden Kunden.
Mega nice, aber was für eine Achterbahnfahrt mit dem einen Kunden allein. Wie oft sie wieder Interesse hatten und dann doch nicht und ja mehrmals irgendwie aktiv auch von ihnen wieder zurückgekommen sind, weil der Traffic increased ist. Also das ist schon sehr witzig, dass wir immerhin jedes Mal wieder so einen guten Eindruck gemacht haben, dass sie dann später wieder an unser Produkt gedacht haben. Offensichtlich hat in dem Fall ja tatsächlich auch mal das funktioniert, dass wir nochmal ein Free Trial mit den generativen Antworten gegeben haben, um dem Kunden einfach zu zeigen, hey, der Bot wurde deutlich besser. Es ist nicht nur noch die Functionality, die es vor einem halben Jahr gab.
Richtig. Und eins der positivsten Takeaways von der Story ist auch, dass unser Free Plan funktioniert für Communities, die noch nicht groß genug sind, die gerade noch kein Budget haben, dass die dann trotzdem, sobald sie eben näher kommen an ihren Launch oder noch mehr Investment bekommen oder einfach so viel Traffic haben, dass sie einfach eine Lösung brauchen, an uns denken, weil sie eben den Bot trotzdem noch monatlich sehen. Und ich glaube, der Kunde hat jetzt auch nicht irgendwie groß noch geschaut, okay, was gibt's für Competitor, wie viel kosten die und so weiter. Das heißt, ein bisschen First-Mover-Advantage spielt da natürlich auch mit rein.
Sehr ähnlich war es ja tatsächlich auch bei einem anderen Kunden von uns, nämlich Rarible. Die benutzen auch schon unser Produkt seit einem Jahr fast und wir haben es bisher nie geschafft, sie dazu zu bringen, für das Produkt zu bezahlen. Unsere Kontaktperson war ja sehr freundlich und hat immer versucht, auch für uns intern sozusagen zu fighten für das Budget, aber es war einfach immer sehr schwierig. Auch da haben wir dann, ähnlich wie bei Chainflip, diese verschiedenen Changes gemacht, nämlich mal auf den Free Plan zu setzen, nochmal so 2 Wochen Free Trial an generativen Antworten. Tatsächlich hatten wir da einfach sehr wenig Hoffnungen, dass es nochmal besser wird, bevor sich die Marktsituation großartig ändert. Aber zu unserer Überraschung hat er uns dann letztens wieder kontaktiert, nochmal einen Call ausgemacht und hat da eben gemeint, dass jetzt mittlerweile das Tool ja so gut ist, dass es zu Support gezählt werden kann. Davor ging es immer um das Community- und Marketing-Budget. Tatsächlich haben sie im Support-Budget noch Platz für so ein Produkt und das hat am Ende den entscheidenden Unterschied gemacht, dass sie sich dazu entscheiden konnten, die volle Funktionalität von unserem Produkt zu kaufen. Also auch das einfach wieder ein weiterer Win.
Ja, super gut, wie die Anzahl an Paying Customer und unser MRR dadurch natürlich weiterhin steigt. Nächste Woche wird komplett anders sein, da Corby und ich beide in Paris auf der Konferenz sind. Das heißt, dort ist vor allem Networking angesagt. ein gewisses Vertrauenslevel aufzubauen mit unseren existierenden Kunden, aber auch potenziellen neuen Kunden. Das wird auch sicherlich wieder sehr stressig für uns werden, aber natürlich auch super spannend.
Ja, da könnt ihr euch drauf freuen und bis dahin eine erfolgreiche Zeit. Ciao.
Ciao.
Boom. Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.